Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Heute bin ich aus dem Zug gesprungen. Ich bin auf dem Weg nach Heilbronn in die KI-City. Und da liegt Mannheim, nicht ganz auf dem Weg, aber dann doch fast. Da bin ich rausgesprungen für ein super interessantes Thema, für was ich ja auch wirklich brenne, nämlich das Thema 3D-Druck, also sagen wir besser additive Fertigung. 3D-Druck ist ja nur ein Teil davon, aber es klingt halt viel besser. Ihr wisst, wir machen das seit 2006 und es hat natürlich schon super viel im Handwerk bewegt, dieses Thema. Denkt bitte nur an Zahntechnik, Orthopädie, Schuhtechnik, Feinwerkmechanik, all diese Berufe, die ja da schon wirklich tief drin stecken. Aber immer wieder höre ich natürlich auch von unseren Handwerkern und von unseren mittelständischen Unternehmen, oh, das ist aber auch wirklich ein komplexes Thema, es gibt so viele Drucker, es gibt so viele Ansätze, so viele Vorprozesse. Ja, es ist relativ komplex und deswegen haben sich Leute auf den Weg gemacht, diese Komplexität ein bisschen mal zu entzerren und sie sozusagen in die Mitte zu setzen, als Netzwerkspinne zwischen dem, der etwas gedruckt haben will, und letztendlich vielleicht der Maschine, die am Ende irgendwas ausgibt, die sowieso eigentlich wenig falsch macht, sondern wichtig ist sozusagen bis dahin und was kommt eigentlich danach. Deswegen bin ich heute bei Replik. Man kann es noch Startup nennen. Ich sitze hier auch in einem Startup-Inkubatorhaus. So stelle ich es mir zumindest vor, was ich hier so sehe. Direkt am Bahnhof in Mannheim, also eine ziemlich coole Adresse. Aber jetzt erfahrt ihr mal ein bisschen mehr, denn heute ist bei mir der Marc. Er ist hier bei Replik ja für einiges zuständig, unter anderem diese Idee ein bisschen in die Welt zu tragen. Ja, wer bist du, lieber Marc? Erzähl ein bisschen über dich. Wie bist du überhaupt zum 3D-Druck vielleicht auch gekommen? Wie hat das stattgefunden? Und dann, wie bist du hier in dieses Startup geraten? Und was macht ihr eigentlich hier?
Ja, vielen Dank, Christoph. Die letzte Zeit meiner Karriere, bevor ich in den 3D-Druck gekommen bin, war ich in der Aluminiumindustrie. Und da ja auch ein Aluminium ein sehr weit verbreiteter Druckwerkstoff ist, hat mich die Entwicklung dahin sehr interessiert. Und ich habe mich so privat immer mal wieder ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe privat mal die ersten Teile bei einem Freund gedruckt, als irgendwas kaputt gegangen ist zu Hause, ein Ersatzteil gemacht. Und so immer mehr und mehr Interesse an dem Thema bei mir gewachsen. Und über meine Recherche im Thema 3D-Druck bin ich dann irgendwann auf Replik gestoßen und fand das so eine ganz spannende Geschichte. Wollte Replik eigentlich erst als Kunden für mich akquirieren, hab das dann aber auf meinem Radar behalten. Und habe mal keinen Cold Call gemacht, sondern habe mir das eine Weile angeschaut. Und als dann ich habe das Geschäftsmodell dann für mich so als so spannend und so innovativ bewertet, dass ich irgendwann gesagt habe, da will ich mitmachen. Und als dann die erste Stellenanzeige draußen war für den Vertrieb, habe ich einfach mal durchgeklingelt, Hallo gesagt und 14 Tage später war ich hier.
Sehr gut. Dich hat diese Innovation angesprochen auf eine Replik. Was genau macht ihr? Was ist daran sozusagen das Neue? 3D-Druck ist ja nun wirklich, kann man sagen, im Mittelstand und Industrie schon etabliert für viele Teile. Es sind sehr, sehr viele Hersteller auf den Markt gekommen mit ganz unterschiedlichen Druckanwendungen, mit vielen, vielen Materialien. Ich würde fast sagen, noch monatlich kommen neue Materialien hinzu. Was ist diese innovative Idee von eurem Startup? Warum habt ihr es sozusagen als Netzwerkspinne in die Mitte gesetzt?
Das ist ganz einfach und du hast es ja anfangs schon gesagt, es ist einfach die wahnsinnige Komplexität im 3D-Druck. Du hast unheimlich viele Hersteller, du hast unheimlich viele verschiedene Fertigungsprozesse, du hast über 500 Materialien, die heute kommerziell verfügbar sind und das ist einfach sehr schwer für jemanden, der sich nicht jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzt, zu überblicken und auch zu beherrschen. Überleg, du hast 25 bis 30 Fertigungsprozesse, kannst du die alle perfekt, wie du jetzt deine CNC-Maschine zum Beispiel bedienen kannst? Weil jeder Prozess, jede Maschine hat ja ein anderes Know-how dahinter. Dann kommt dazu, dass es ein wahnsinniges Investitionsvolumen ist, wenn du all diese Prozesse beherrschen willst und auch deinen Kunden zugänglich machen. Weil dann baust du dir eine separate Halle und hast da 300 verschiedene Drucker stehen. Das kann und möchte nicht jeder stemmen. Und von daher haben wir gesagt, wir kommen da rein als Brücke zwischen der konventionellen Industrie oder dem Handwerk und der additiven Fertigungswelt, um einfach das zusammenzubringen, was gebraucht wird. Weil oft braucht der Kunde keinen eigenen Drucker, der braucht einfach Bauteile. Und die wirklich guten Bauteile, die dann auch mechanisch belastbar sind, die in eine Maschine gepackt werden können, die optisch ansprechend sind oder so. Da gehört dann ja nicht nur der 3D-Druck selber dazu, sondern auch die Nachbearbeitung. Und so hast du einfach eine ziemlich große Wertschöpfungskette, angefangen vorne beim Design for Additive Manufacturing, also wirklich bei dem Design so ändern, dass du die volle Leistungsfähigkeit des 3D-Drucks auch wirklich in das Bauteil bringst. Also da fängt es schon an und dann wirklich bis zur Fertigung, Nachbearbeitung und Lieferung zum Kunden. Das ist genau das, was wir machen und wo wir reinkommen und sagen, da unterstützen wir. Wir holen dich bei deinem Design ab, das brauchst du schon noch selber. Und dann tragen wir dich entlang der ganzen Wertschöpfungskette der additiven Fertigung bis zum Versand des fertigen Bauteils direkt an dich oder, wenn du das möchtest, auch direkt an deinen Kunden.
Ganz genau. Du hast eben schön diese Kette mal aufgemacht. Allein dieses Design-Thema ist ja schon riesig, weil viele, die auch zu uns kommen, sozusagen ja dann so eine erste Anfrage stellen, was 3D-Druck angeht, sehe ich immer, dass die Teile eigentlich überhaupt nicht geeignet sind, um sie 3D zu drucken. Das ist sozusagen das Design vollkommen falsch gedacht. Ich habe in meinen Keynotes immer eine Türklinke drin. Die meisten kommen zu uns mit einer normalen Türklinke und sagen, druck die mal. Und wenn man sich dann mal die optimierte, statisch optimierte, bionisch angepasste und das Material ja komplett entnommene Türklinke anguckt, die am Ende steht, die man auch wirklich dreidimensional additiv fertigen sollte, weil es eben Sinn macht, sie dann auf so einen Drucker zu schieben, die sieht halt vollkommen anders aus. Und dieser Weg, ich glaube, das muss man jungen Leuten auch nochmal mitgeben in der Ausbildung, das tun wir so ein bisschen, ne, dass die sozusagen dieses neue Denken vom Design her ja erstellen können, damit sie dann diesen nächsten Prozessschritt gehen, nämlich auch die Optimierung dieses Bauteils auf die unterschiedlichen Materialien, auf die unterschiedlichen Drucker, auf die unterschiedlichen Komponenten, wenn ich da welche habe drin, das zu tun. Und das macht ihr ja hier. Ihr geht sozusagen ja auch hin, sozusagen in diese Vorkonstruktion, das zu optimieren, sich diese Teile ein bisschen anzuschauen. Jetzt haben wir gerade beim Kaffee schon gesprochen. Ich bin auf der KI-Reise gerade schon wieder unterwegs. Ihr selbst nutzt auch schon eine KI, um solche Teile vielleicht auch zu identifizieren. Vielleicht haben die Kunden ja gar keine Ideen. Was könnte ich denn mit meinen Bauteilen, die ich bisher sozusagen vielleicht mit anderen Fertigungsverfahren mache, wie könnte ich die umswitchen auf dieses Thema additive Fertigung? Habt ihr da schon eine Lösung im Einsatz?
Die KI hilft uns dabei, Bauteile zu identifizieren, die technisch machbar sind und die auch kommerziell interessant sind für den 3D-Druck, aber wirklich das Design für den additiven oder für die additive Fertigung, die ist schon noch viel menschlicher Input. Natürlich machen die Designprogramme heute schon viel, aber du musst halt trotzdem wissen, worauf es ankommt. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich lightweighte das Bauteil jetzt brutal bis zum Maximum, bis ans statische Limit. Das heißt ja noch nicht, dass es dann das ultimative Design für den 3D-Druck ist. Du musst halt so Sachen beachten wie möglichst keine rechte Winkel, lieber ein Radius, keine Überhänge über 45 Grad, solche Geschichten musst du da einfach mit einfließen lassen. Das sind oft gar keine wirklichen Designänderungen, die wirklich auf die Funktion des Bauteils eingreifen, sondern einfach nur den Druck besser machen, optisch schöner machen und auch kostengünstiger machen.
Bei der additiven Fertigung drehen wir es halt um, ne? Wir fräsen da halt nicht rein aus dem Material, dann wäre es ja sozusagen ziemlich egal, sondern wir fahren XYZ. Und diese Zeit und das Material, was verdruckt wird, ja, oder schichtweise im Pulverbett oder wie auch immer, im Sinterverfahren aufgetragen wird, das ist ja sozusagen da, wo ich dann auch die Kosten rausholen kann bei so einem Prozess, wo ich schnell werden kann, wenn ich nicht zum Beispiel im Belichtungsverfahren unterwegs bin, wo ich vielleicht auch mehrere Teile mache. Was sitzen denn hier so für Leute in so einem Startup? Was sind das für Menschen, die sowas tun? Wen habt ihr hier so? Wie viele sind das? Was machen die den ganzen Tag?
Also ich fange mal ganz oben an. Also unsere Gründer Max und Henrike, das sind beides Materialwissenschaftler, Doktoren der Chemie. Wir sind auch selber ein Spin-out aus der BASF. Also Max und Rieke, die haben beide schon eine Karriere in der BASF hingelegt, haben dort digitale Geschäftsmodelle in die BASF integriert und sind dann eben mit der Replik-Idee zusammengekommen. Und da hat dann BASF gesagt, so hey, das ist ein bisschen zu weit weg von dem, was wir eigentlich tun. Geht mal in den Startup-Incubator, spielt mal ein bisschen, guckt am Markt, ob das was ist. Und dann wächst so ein Unternehmen halt natürlich auch. Also natürlich hat man die Gründer mit der Idee. Die nächsten waren dann Engineering und Marketing, die eingestellt wurden, weil du brauchst natürlich die Ingenieure, die die Kunden unterstützen und das Marketing, die Idee publik macht. Danach wurde das Netzwerk aufgebaut an Fertigungspartnern. Dazu wurde dann Operations Manager eingestellt und eine QS. Da wir eine digitale Plattform sind, haben wir natürlich auch Software Engineering im Haus und natürlich den Vertrieb.
Und jetzt sag mir mal, wie viele Fertigungsmaschinen haben wir denn da draußen? Also wie ist das Netzwerk jetzt gewachsen? Wie viele Leute sind da draußen, mit denen ihr sozusagen zusammenarbeitet, die dann letztendlich auch den Druck machen, also die additive Fertigung umsetzen? Wie viele Maschinen und wo stehen die?
Also wir haben mittlerweile rund 90 Partner weltweit und haben Zugriff auf über 2600 Industrie-3D-Drucker. In unserem Netzwerk kriegst du auch jedes Material, das heute kommerziell verfügbar ist. Das sind so um die 500 Materialien im Polymer-, Metall- und Keramikbereich. Und somit sind wir im Prinzip die eine Schnittstelle in das komplette Ökosystem des 3D-Drucks. Und das Ganze eben auch global aufgestellt, um immer dort fertigen zu können, wo das Bauteil nachher gebraucht wird, um so die Logistikkosten, die Logistikzeit und natürlich auch den Logistikfußabdruck oder CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu minimieren. Also auch die Nachhaltigkeit der Produkte ist bei uns ein ganz großes Thema. Und da ist eben nur ein Teil davon, die Materialeinsparung, das Nichterzeugen von Spänen wie beim CNC-Fräsen, die durch die Gegend fliegen, sondern wirklich auch die Reduzierung des Versands, lokale Produktion und nur noch das Last Leg dann wirklich zum Kunden dann Versand stattfindet.
Da sind wir eigentlich beim Begriff auch, den ich ganz schön finde, sozusagen digitales Warenlager. Also bisher haben die meisten, auch gerade bei uns im Handwerk und Mittelstand, ja noch echte Lager. Also ne, in ihren Betrieben, da liegt sozusagen das eine oder andere auf Halde, falls sie es denn mal braucht. In der Industrie hat sich da schon etwas geändert. Da gibt es sozusagen so erste Strategien. Was ist denn ein digitales Warenlager? Also wie kann ich sozusagen vielleicht auch als Mittelständler, als Handwerk mal mein Warenlager sozusagen in die virtuelle Cloud verlagern und ich rufe die Teile dann nur noch ab, wenn ich sie auch brauche. Wie funktioniert sowas?
Ja, im Prinzip eigentlich ganz genauso, wie du es gesagt hast. Du verlagerst dein physisches Lager in die digitale Welt. Und bei uns funktioniert es so, wenn du den Schritt zum digitalen Warenlager gehen möchtest, weil du Teile hast, die immer mal wieder auftreten oder wiederkommen und die jetzt bei dir auch nicht so einen riesigen Umschlag haben, dass du sagst, ich brauche davon jede Woche 600, 800 Stück, sondern ich brauche davon im Monat vielleicht 5 oder 10 Bauteile, dann sind es prominente Kandidaten für ein digitales Warenlager. Dann nimmst du nämlich dein Design, legst es in die digitale Welt ab und rufst es nur noch ab, wenn du es brauchst. Wir gehen, also die Ansätze gibt es ja massig, wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter. Wir sagen, wir validieren das Design mit dir. Das heißt, bevor wir es dir in unser digitales Warenlager legen, bekommst du immer einmal ein physisches Produkt. Das musst du dann nach deinen Kriterien prüfen und abnehmen und freigeben. Und wenn das freigegeben ist von dir, dann lagern wir das digital ein und verschlüsseln das auch so, dass wir garantieren können, dass die Qualität des Drucks, egal wo der nachher auf der Welt aus dem 3D-Drucker rauspurzelt, dass das Bauteil immer die gleichen Qualitätsbedürfnisse erfüllt.
Ja, und dann sind wir ja wirklich sozusagen in dieser Welt der Nachhaltigkeit, weil wir sozusagen uns ja sehr, sehr viel sparen und natürlich auch so Alterungsprozesse in Bauteilen damit ausschließen. Ne? Also es ist ja sozusagen, es gibt ja bisher noch viele Warenlager, wo dann viel rumliegt, was halt vielleicht irgendwann mal in irgendeiner Maschine nochmal gebraucht wird. So können wir Einzelkomponenten auch gerade fürs Handwerk, eben weil es um kleine Stückzahlen geht, finde ich, ist das Handwerk auch so spannend, sozusagen dann in diese Warenlager hineinlegen, wie gesagt, für die richtige Security sorgen, dass sie auch sicher da liegen und dass der Produktionsprozess, wie du es eben ganz schön erklärt hast, auch immer gleichbleibend funktioniert, egal wo ihr eben nun gerade dieses Bauteil durch die Welt schickt und es dann logistisch wieder beim Kunden landet oder direkt beim Handwerker, der es dann einbauen muss. Gibt es denn da Beispiele, wo du auch vielleicht bei einem kleinen Mittelständler, wo ihr was gemacht habt, wo du ein bisschen erzählen kannst, was ist das für ein Beispiel? Gibt es da so Unternehmen, wo du sagst, oh, das passt aber gut auch auf kleinteilige Unternehmen? Ich weiß, ihr macht natürlich viel große, logisch, da kommt ihr ja auch her, hast du gerade selbst erzählt. Aber was gibt es so ein kleines Beispiel, was man mal erzählen kann?
Ja, also auch wenn wir aus dem Konzern herausgeboren sind, sind wir ein kleines Unternehmen und wir arbeiten viel mit kleinen Unternehmen, Mittelständlern zusammen, weil dort einfach der Bedarf sehr groß ist. Und ein prominentes Beispiel, das mir einfällt, ist hier ein lokaler Elektromontagebetrieb. Also die machen Schaltschrankbau und kleine elektronische oder elektrische Montagen. Und die hatten einen Auftrag und hatten eine ganz untypische Platinengröße, die sie jetzt irgendwie verbauen mussten. Und dann sind sie an uns rangetreten und haben gesagt, so hey, guck mal, das ist das Bauteil, das wir haben, das muss dahin. Aber wir finden nichts, wie wir das jetzt befestigen können. Könnt ihr uns da mit dem 3D-Druck helfen? Und dann haben wir einfach für diese Kleinserie, ich glaube, das waren 12 oder 15 Schränke dann, haben wir dann einfach 3 verschiedene Konnektoren mit dem Kunden zusammen entwickelt, wo die Platinen drauf passen und da reingeschoben werden können und die dann ganz einfach in irgendwelche Montageleisten eingeklickt werden können und so sicher und stabil verbaut sind. Und das war halt so ein Projekt, da ging es dann schlussendlich um 250, 300 Bauteile über ein Vierteljahr und geh damit mal zu einem Spritzgießer zum Beispiel oder zu einem CNC-Fertiger. Da wartest du ja ewig, hast Werkzeugentwicklungskosten, Entwicklungszeiten und so weiter und so fort. Und beim 3D-Druck ist einfach das Schöne, du hast ein digitales Design, du druckst aufs Knöpfchen, startest einen Druck und wenig später hast du dann auch wirklich ein Bauteil in der Hand.
Wie funktioniert dieser Anfangsprozess? Wenn da jetzt einer Interesse dran hat, sozusagen seine Bauteile, vielleicht auch mal eine erste Idee, vielleicht hat er schon ein erstes 3D-Modell, vielleicht sogar schon eine STL-Datei, also das Format, was später ja auch irgendwo auf diese Drucker geschickt wird. Kann er das einfach bei euch uploaden oder wie läuft dieser Prozess?
Ja klar, du kannst es also über unsere Homepage, da gibt es eine Sektion Get a Quote, da kannst du einfach dein Bauteil hochladen, spezifizieren, soweit du weißt, was du brauchst. Wenn du das vollständig ausgefüllt hast, dann gibt es auch sehr schnell innerhalb von 1-2 Tagen ein Angebot. Und wenn es halt einfach noch nicht klar ist, dann kriegst du trotzdem leider nochmal, was heißt leider, manche finden es nicht so schön, andere finden es gut, kriegst du immer nochmal Rückmeldung vom Vertrieb, einfach um abzuklären, was deine Anwendung braucht, damit wir nachher auch wirklich das richtige Material, den richtigen Prozess auswählen, um nachher das Bauteil so zu dir zu bekommen, wie du das brauchst und wie deine Anwendung das braucht.
Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen in die Zukunft schauen, 3D-Druck ist ja eigentlich eine schon sehr alte menschliche Idee. 1976 hatte man so die ersten Träumereien davon. Dann passierte eine Weile nichts, dann ging es heiß her, so 2006, 2007, 2011, die erste Pistole, die gedruckt wurde. Heute ist es in der Industrie ein Standardverfahren, kann man sagen. Auch in einigen der Handwerke ist es ein Standardverfahren, ich habe es hier vorhin schon genannt. Wie siehst du aber die Zukunft von 3D-Druck? Was wird da in der nächsten Zeit passieren? Wo geht es da gerade hin? Was sind so die heißen Themen, die ihr natürlich als Netzwerkspinne jetzt auch seht da draußen? Was passiert da gerade? Was würdest du so als Entwicklungsoption für Mittelstand, Handwerk, Industrie mal nach draußen geben? Was passiert in den nächsten 2 Jahren?
Also die Industrie, also die 3D-Druckindustrie als solche ist jetzt technologisch soweit eigentlich fertig, würde ich sagen. Es ist alles da, was man braucht, um in der Breite fertigen zu können. Jetzt geht es darum, die Maschinen schneller zu machen, die Oberflächengüte, das optische Erscheinungsbild von 3D-Druckbauteilen schöner zu machen, um die Nachbearbeitung zu minimieren. Und natürlich ist gerade ein sehr großer Trend Automatisierung, weil gerade die Nachbearbeitung von 3D-gedruckten Bauteilen ist noch ein sehr manueller Prozess. Und da wird gerade sehr viel Fokus drauf gelegt, dass da viel automatisiert werden kann, um einfach noch weiter Kosten rauszunehmen. Für den Mittelstand ist das Schöne, dass der 3D-Druck heute wirklich schon eine etablierte Fertigungstechnologie ist und man den eigentlich an jeder Ecke finden kann und auch sich einkaufen kann. Das eine Problem daran ist jetzt halt, da wieder als Handwerksbetrieb oder als Mittelständler arbeitest du selten nur mit einem Werkstoff, sondern brauchst mal ein Plastikteil, mal ein Metallteil, dann hast du mal wieder eine Kombination aus beidem und schon ist vielleicht dein ausgewählter Partner, den du in deiner Peripherie hast, kann dir schon nicht mehr helfen, dem fehlt das Netzwerk, dann musst du dich wieder auf eine Lieferantensuche machen, musst wieder jemanden qualifizieren und das ist halt das, was wir ausgehebelt haben, da wir alles in unserem Verbund mitbringen und zum Kunden an den Tisch bringen und dem Kunden zur Verfügung stellen.
Ja, und vor allem als digitale Plattform. Ne? Das Schöne ist ja, dass diese Welt, auch wenn sie in Teilen des Prozesses natürlich der Nachbearbeitung etc. noch sehr analog ist oder mit Maschinen betrieben wird, aber der ganze Grundsatz, ich habe ein Datenfile, was das Produkt dann darstellt und ich schicke es halt irgendwo hin und damit passiert was, das schreit ja förmlich danach, diese Komplexität in eine Plattform zu legen und zu sagen, das Ganze wirklich miteinander zu koppeln. Deswegen finde ich die Idee genau richtig. Ich finde es auch super, dass sie hier aus Deutschland kommt und wir nicht alles den Großen überlassen, sondern es gibt auch hier coole Startups, die sich so einen Bereich schnappen und dann groß machen. Und ich finde, wir haben in Deutschland immer auch eine super Qualität, wenn wir das eben gerade aus solchen Häusern wie BASF denken. Also das ist ja gute deutsche Industrie, ja, hat es gerade im Moment schwer genug. Aber daraus gibt es jetzt Pflänzchen, die groß werden und die sozusagen Dinge lösen hier in Deutschland, da wo Mittelstand und Handwerk eben stark ist. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Ich war gerade in Italien, in China. Die fragen uns ja nicht, wie sie den nächsten 3D-Drucker bauen, sondern wie sie diese Grundprozesse implementieren für Klein- und Mittelstand. Das ist sozusagen eigentlich die Aufgabe, weil da kommt ganz viel Wertschöpfung her und Steuern, die wir alle brauchen. Wenn du nochmal so ein paar Tipps an die Handwerker rausgeben willst oder an die Mittelständler, sich überhaupt, vielleicht haben wir auch Zuhörer, die sich gar nicht mit diesem Thema je beschäftigt haben. Was für Tipps würdest du denen mit auf den Weg geben, vielleicht für einen Einstieg in das Thema? Was sollte man sich vielleicht mal anschauen? Wo kann man einsteigen? Wo kann man vielleicht auch ein paar Beispiele sehen?
Ganz klar der Tipp von mir, wenn ihr selber konstruieren könnt, kauft euch einen billigen FDM-Drucker 300, 400, 500 €. Die machen heute schon wahnsinnig tolle Sachen. Da kann man schon ziemlich coole Materialien auch damit verarbeiten. Da würde ich jetzt keine Teile drauf machen, die zum Kunden gehen. Aber man kann für sehr kleines Geld sehr viel lernen. Ja? Also man kann sich mal mit der Technologie vertraut machen. Man kann sich mal mit den ersten Designbesonderheiten in der Technologie vertraut machen, da Erfahrungen sammeln. Und man kann dann natürlich auch Prototypen selber drucken. Also wenn man eine neue Produktidee hat, ist die im Prinzip über Nacht umgesetzt. Und man hat einen Teil in der Hand, das man anschauen kann, das man befühlen kann und bewerten kann. Dann würde ich sagen, ist es der Zeitpunkt, um wirklich, wenn du sagst, okay, ich bin zufrieden mit dem, was ich mir da ausgedacht habe und ich möchte das jetzt meinen Kunden zur Verfügung stellen, dann würde ich jetzt wieder Abstand nehmen von meinem Lerndrucker und das dann rausgeben und in jemanden, der wirklich Industriemaschinen hat, um wirklich einfach auch mechanisch belastbare Bauteile oder optisch sehr schöne Bauteile an die Kunden liefern zu können, mit dem der Kunde dann auch zufrieden ist.
Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft nochmal schauen, was für dich gerade das heißeste Material, wo geht es da gerade hin? Sind das so Komponentenmaterialien, wo was zusammenwächst? Was passiert da gerade?
Ja, ich persönlich finde ja das Thema 4D-Druck wahnsinnig spannend. Also das bedeutet, man verdruckt ein Material, das dann über irgendein Signal, Luftdruck, Elektrizität, Licht, dann eine andere Funktion einnimmt, sich selber verformt. Ich denke da gerade an irgendwelche Robotergreifer oder solche Geschichten, wo dann einfach wirklich nochmal das Material nach dem wirklichen Druck über ein elektrisches Signal einfach seinen Zustand verändert und eine andere Funktion erfüllt. Das ist jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik und das, was jetzt gerade so in der Industrie wirklich oder im Handwerk wirklich gebraucht wird, sind gerade diese ganzen schönen Verbundwerkstoffe. Also, dass man wirklich sagt, man kann Kunststoffbauteile mit endlos Carbonfasern verdrucken, um sehr starke Bauteile zu einem sehr leichten Gewicht und auch zu sehr günstigen Kosten herzustellen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Und da ich ja ein alter Aluminianer bin, finde ich natürlich alle Aluminiumbauteile immer schön.
Ja, spannend. Also 4D-Druck ist auch noch heiß. Genau, also ihr könnt ja schon mal drüber nachdenken, was diese 4 dann bedeutet. Da gibt es schon tatsächlich auch in der Medizin ganz interessante Ansätze mit Stents, die sich dann im Körper sozusagen erst an der Stelle, wo sie eingeführt wurden, dann zu voller Größe oder Kraft entfalten. Ne? Super Thema, finde ich auch total heiß. Ja, beobachten wir weiter dieses Thema 3D-Druck oder später vielleicht einmal 4D-Druck. Ich glaube, auch im Handwerk muss der Weg sein, sozusagen diese Strategiekette nochmal neu zu denken. Also welche Produkte kann ich wirklich einsetzen? Wie komme ich zu einem belastbaren, guten, additiven Design, was ich dafür brauche? Und was kann ich daraus, und das ist, glaube ich, im Handwerk eine Riesenchance, die noch gar nicht erkannt ist, was kann ich daraus eigentlich für Geschäftsmodelle bauen als Handwerker für meine Kunden? Und dann sozusagen ja vielleicht auch den einen oder anderen Trick mit dem Industrieprodukt treiben, weil das ist ja oft im Handwerk, die haben nicht eine Maschine der Industrie, sondern die haben halt irgendwie 100 unterschiedliche. Und da braucht es manchmal Kreativität und auch ein bisschen Geist, Erfindergeist, um da eine Lösung für den Kunden hinzuzaubern. Und da kann additive Fertigung 3D-Druck super viel machen. Aber wir müssen also als Handwerk dazu bringen, den Mittelstand etwas kreativer da auch zu werden, nämlich auch eigene Ideen zu entwickeln. Deswegen ein schöner Gedanke, kauft euch einfach so ein Ding. Stellt es vielleicht auch gar nicht nur privat hin, sondern ins Unternehmen einfach rein, die jungen Leute, ne? Ganz genau, in die Lehrlingswerkstatt und dann einfach mal losdrucken, Erfahrungen sammeln und dann gucken, was kann ich für ein Produkt machen. Und das mache ich dann natürlich mit Leuten, die es wirklich können, die vielleicht dann auch mal 100 Teile davon in einer akzeptablen Zeit erzeugen können und vor allem in einer Qualität. Ja, wir beide schauen jetzt hier noch ein bisschen durch die Gänge, weil hier sitzen natürlich ein paar Tüftler bei euch. Das interessiert mich, was sie machen. Ich habe schon ein paar Bauteile hier sehen dürfen, die ihr so macht. Die können wir natürlich hier nicht zeigen, das ist logisch. Das ist das Geheimwissen der Unternehmen, da bleibt es auch. Vielleicht dazu nochmal eine kurze Einschätzung. Wie geht ihr mit dem Thema Datensicherheit, wenn ich also ja plötzlich so eine digitale Cloud habe mit meinen Produkten? Viele werden Angst haben, oder, das da reinzulegen. Wie geht ihr mit dem Thema Sicherheit um?
Ja, ganz klar. Also das ist ein Kernthema in der Entstehung so eines digitalen Geschäftsmodells. Die Daten müssen sicher sein. Also erstmal stehen unsere Server auf deutschem Boden. Da liegen die Daten. Die sind nicht weit weg. Aber auch die Daten, die unsere Kunden uns zur Verfügung stellen. Ich habe einmal gesagt, wir verschlüsseln die Daten für die Qualität. Das ist aber nicht nur für die Qualität, das ist natürlich auch für den Schutz des geistigen Eigentums unserer Kunden. Wir können ja nicht irgendwas durch die Welt schicken von unseren Kunden und dann Gefahr laufen, dass das irgendwo illegal vervielfältigt wird und dann über andere Kanäle an die Kunden unseres Kunden gebracht werden. Und von daher haben wir da auch in unserer Verschlüsselung sehr tricky Wege gefunden, um das einfach komplett sicher zu machen. Wir sind auch mit der ISO für Datensicherheit versorgt und versehen. Also das läuft alles schon sehr sicher ab. Und da wir ja auch aus einem sehr sensiblen Bereich der Chemiebranche herauskommen, ist es einfach in unserer DNA verankert und komplett abgesichert alles.
Und deswegen finde ich es eben auch gut, dass nicht nur deutsche Startups sozusagen kommt sozusagen auch, ja, wenn ich aus solchen Verbünden her denke, natürlich mit einer ganz anderen Herangehensweise als vielleicht so der ein oder andere über den Teich, der damit ein bisschen lockerer umgeht und die Daten einfach so durch die Welt schaufelt. Also ganz interessant. Wir schauen jetzt ein bisschen rum. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Und dann gucken wir, dass additive Fertigung und 3D-Druck im Mittelstand und Handwerk weiter wächst. Ja, und es zu schönen, ja, Verbünden und Netzwerken kommt, wie ihr sie hier anbietet, um einfach mehr Teile sinnvoller zu fertigen. Schön, dass ich da sein konnte.
Vielen Dank auch dir, Christoph.
Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service Rebell in den Social Networks.